draußen hört nicht auf, euch zu küssen während Corona, gell? Ganz wichtiger Hinweis. Okay. Ja, ich freue mich total, heute bei euch zu sein, zu Hause, im Wohnzimmer und mit euch das Wort Gottes zu teilen. Den Titel habt ihr bestimmt gesehen. Paulus unbeeindruckt, habe ich die Predigt genannt. Und wir werden uns fast ausschließlich im Philipperbrief aufhalten. Und ich bin sehr, sehr dankbar für das, was Bernd eben gesagt hat. Es war auch auf meinem Herzen. Wenn du den Pop Gehirnwäsche von, wann war der, von Mittwoch, noch nicht gesehen hast, bitte sieh ihn dir an. Also ich habe, als ich neben dir saß, so die Kraft Gottes gespürt und die Gegenwart Gottes, weil es einfach so wichtig, klar zu sein. Und wisst ihr, als Frauen sind wir vielleicht auch empfänglicher, ich weiß nicht, so das Typische vielleicht schon, für Dinge oder Irritationen verschiedenster Form. Und ich bin so dankbar für meinen Ehemann und meinen Pastor, bei mir ist er beides in einem, der einfach so eine Klarheit hat. Und mir hat seine Klarheit so geholfen. Auch diese ganzen wirren Gedanken, die waren auch bei mir, habe ich gemerkt, haben die Kreise gedreht und Misstrauen und sowas wollte sich in mir festsetzen und viele, viele Fragezeichen. Und es hat mich einfach so freigesetzt. Ich bin so dankbar. Und wir haben etliche Rückmeldungen von Leuten bekommen, die diesen Pop gesehen haben und genau dasselbe gesagt haben, die einfach nur dankbar waren dafür. Und das ist so, so gut. So wirf dieses Zeug in den Müll. Und ordne dich unter und sei gesegnet. Es gibt Zeiten, wo wir kämpfen als Christen. Diese Zeit ist nicht heute in Deutschland. Ja, genau. Ich zeige euch jetzt, oder die Technik zeigt euch jetzt einen kurzen Trailer. YouTube, einen Film über das Leben des Paulus. Ich glaube, es ist von 2018 ist der. 2-Minuten-Trailer. Ich möchte Werbung machen für den Film und versuche nicht irgendwo zu leihen, kauf den doch, weil ich finde es cool, wenn es gute christliche Filme gibt. Da ist so eine Spur Leidensevangelium an ein, zwei Stellen, wir haben ihn gestern nochmal geguckt, oder wo ja Gott als der Arzt nicht so eindeutig benannt wird, wie wir das wahrscheinlich tun würden von unserer Theologie her. Aber der Film macht was mit dir, wenn du Jesus lieb hast und nach Vorbildern suchst. So, ich möchte ihn empfehlen und bitte, Sina, zeig uns doch den Trailer. Ja, starker Film. Und Herr, ich möchte beten, dass du uns segnest, wenn wir jetzt dein Wort hören. Und ich bete, Geist Gottes, dass du unsere Augen auf den einen richtet, auf den Paulus seine gerichtet hatte. Auf dich, Herr, unseren Retter, unseren Erlöser, unseren König, unseren Freund. Jesus, wir lieben dich und wir ehren deinen Namen. Amen. Amen. Ja, wir als Christuszentrum, das ist unser Auftrag, Jesus groß zu machen. Den Leuten zu erzählen, die ihn nicht kennen, was er getan hat und was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Es ist unserer Umgebung so schwer wie irgend möglich zu machen, in die Hölle zu gehen und jedem, ob schon Christ oder noch nicht, zu helfen, Gott kennen und immer besser kennenzulernen. Und auch der Sonntag heute ist nur ein Baustein mit all den Menschen, die daran arbeiten, um das zu erreichen. Ja, ein paar einleitende Worte. Ich habe euch gesagt, wir sind heute im Philipperbrief unterwegs. Ihr könnt den also schon mal aufschlagen. So, wenn du deine Bibel hast. Neues Testament. Wo bin ich gelandet? Johannesevangelium. Weiter nach rechts. Römerbrief, Apostelgeschichte, Römerbrief, 1., 2. Korinther, Galater, Epheser, Philippa. Schon bist du da. Genau. An wen wurde dieser Brief geschrieben? Ganz einfach, an die Gemeinde, an die Christen der griechischen Stadt Philippi. Er ist einer der sogenannten Gefängnisbriefe. Und zu den Gefängnisbriefen zählen auch der Epheserbrief, der Kolosserbrief und der Brief an Philemon. Die Theologen, die Bibelausleger debattieren, wo und wann hat Paulus diesen Brief geschrieben, und nach dem Studium einiger Kommentare habe ich mich dazu entschlossen, mich der Mehrheit anzuschließen, dass dieser Brief tatsächlich von Paulus aus dem Gefängnis in Rom etwa im Jahr 61 nach Christus verfasst wurde. Die Stadt Philippi hatte ursprünglich einen ganz anderen Namen. Sie hieß Krenides, was auf Deutsch heißt die kleinen Quellen, weil sich in der Nähe einige Quellen befanden. In der Nähe gab es Goldminen und die wollte sich der Vater von Alexander dem Großen, der da hieß, na wisst ihr es? Habt ihr in Geschichte aufgepasst? Genau, das war Philippus der Zweite. Und der hat sich diese Stadt unter den Nagel gerissen sozusagen wegen dieser Schätze und hat sie dann kurzerhand umbenannt in Philippi. Das ist, glaube ich, dann der Genitiv oder so, des Philippus Stadt, keine Ahnung. Ja. Die Stadt hat auch geschichtliche Bekanntheit erreicht, insbesondere im Jahr 42 vor Christus durch die Schlacht von Philippi. Und da haben Antonius und Octavian die Truppen des Brutus und Cassius geschlagen. Damit endete die Römische Republik und es begann das Römische Reich. Philippi wurde dann römische Kolonie und die Philipper waren sehr, sehr stolz auf diesen Status. Einige, viele der Veteranen der römischen Armee haben es vorgezogen, in die Stadt Philippi zu ziehen. Latein war also die offizielle Sprache. Ja, vielleicht bist du wie ich froh, dass diese Zeiten vorbei sind, dass du Latein in der Schule hattest. Ich muss an der Stelle an meine letzte Lateinstunde denken und wie ich durch den Flur der Schule lief und dachte, yes, that was it. Ich war gar nicht so schlecht in Latein, aber ja, es gibt Dinge, die haben wir mehr Freude im Leben bereitet als Latein. Sie haben römische Bräuche. Lieber Herr Krämer, sollten Sie das jemals sehen? Sie haben Ihren Job trotzdem gut gemacht. Ja, das war mein Lateinlehrer, heute in Rente. Römische Bräuche haben sie übernommen, ihre Stadtverwaltung nach dem Muster italienischer Städte ausgerichtet. Also es war sehr, sehr geprägt. Und die Apostelgeschichte, wir sehen ja gerade oder sahen im Trailer von dem Film, wie Lukas das notiert hat und die Geschichte aufgeschrieben hat, auch die Ereignisse rund um Paulus und der Philipperbrief beschreiben eben Philippis Status als römische Kolonie. Und vielleicht für dich und mich was ganz Besonderes zum Nachdenken und warm ums Herz werden. Die Gemeinde in Philippi war die erste, die Paulus in Europa gründete. Und wenn du daran denkst, was Jesus gebetet hat im hohepriesterlichen Gebet, er hat für uns gebetet, die durch ihr Zeugnis einmal an mich glauben werden, ne, in der langen Kette des Evangelisieren sind ja du und ich, wenn wir Gott unser Leben gegeben haben, auch angekommen hier in Europa. Wie schön ist das? Soweit zur Einleitung. Geschichtsunterricht kostenlos. Schule online ist da jetzt eh, ne? So haben wir ja. Kaleb sagte die Tage, Mama, dass ich mal sagen würde, ich vermisse die Schule. Wer hätte das gedacht? Mein Großer darf morgen wieder hin. Wie wird denn das sein? Wie eigenartig. Mal gespannt, wie das wird. Okay, Punkt 1, erster Gedanke der Predigt für heute Morgen, den habe ich überschrieben mit nicht mehr normal. Hast du im Streit vielleicht auch schon mal zu deinem Ehepartner gesagt oder zu irgendjemandem, zu deinen Eltern oder deine Eltern vielleicht eher zu dir, bist du denn noch ganz normal? War dann eher nicht als Kompliment gedacht, sondern man hat dein Verhalten auf sehr grobe Weise in Frage gestellt. Und eigentlich, wenn wir den Philipperbrief lesen, und gleichzeitig wissen, unter welchen Umständen Paulus ihn beschrieben hat, das war noch sehr dezent dargestellt, was wir in den Szenen gesehen haben, müssen wir Paulus diese Frage stellen, warst du eigentlich noch ganz normal? Freut euch im Herrn, ist der Grundtenor seines Briefes. Und die Aufforderung, dass wir uns freuen sollen, kommt einige Male vor. Hey, das kannst du als netten Zwischenruf beiseite legen, wenn du nicht wüsstest, was du zumindest gleich wissen wirst, falls nicht eh schon vorher. Paulus hat diesen Brief nicht geschrieben aus einem gepolsterten Ledersessel oder, kann man mich hier auch sehen, jetzt bringe ich alle in Schwierigkeiten. Aber ihr könnt mich hören, ich gehe auch gleich wieder zurück. Er hat ihn nicht von einem Sessel aus geschrieben, so relaxed wie ich jetzt hier sitze. Und in einem bequemen Studierzimmer mit vielen Büchern, was ihm bestimmt gut gestanden hätte. Paulus hat diesen Brief aus einem römischen Gefängnis geschrieben, einem Ort, der weit, weit entfernt von dem ist, was wir unter Gefängnis vielleicht kennen in Deutschland. So, und jetzt muss ich zu meinen Notizen zurück, weil die Details muss ich auch ablesen. Er saß in einem Loch, muss man buchstäblich sagen. Er befand sich nicht im Lockdown, im Shutdown oder in Quarantäne. Ich fand das total witzig, was du neulich im Lobpreis gesagt hast, Melli, mit Jesus und seinen 40 Tagen Quarantäne. Da muss ich immer wieder dran denken, an den Satz. Viel schlimmer, er war in Haft und erwartete Nachrichten, die seinen Tod zur Folge haben könnten. Also der hat nicht irgendwie mal 5 Jahre oder sowas bekommen. Römische Gefängnisse waren elende Löcher in der Erde, Aufbewahrungsorte für verurteilte Kriminelle, bis sie hingerichtet wurden. Reiche, höhergestellte Bürger haben sich mit ihrem Geld eine mildere Strafe erkauft, wurden teils nur unter Hausarrest gestellt und kamen besser davon. Wenn du kein Geld hattest, konntest du dich nicht verteidigen und bist dort gelandet, wo Paulus gelandet ist. Folter und Mord waren an der Tagesordnung. Man hat auch gerne die Verbrecher gemäß ihrem Verbrechen umgebracht. Zum Beispiel hat man die Brandstifter gerne bei lebendigem Leibe verbrannt. Siehst du in dem Film, im Trailer nur angedeutet und in dem Paulus-Film dann etwas deutlicher. Man hat die Christen, ja, Nero hat ja Rom angezündet. So, es gibt irgendeine Software, ne? Nero, da kann man irgendwie CDs mitbrennen oder hat man früher gemacht. 67 nach Christus, der große Brand von Rom. Aber er hat sich einen Sündenbock gesucht, nämlich die Christen. Und darum wurden viele Christen verbrannt, weil ja man ihnen das zur Last gelegt hat. Das berühmteste römische Gefängnis, das kannst du bis heute noch besichtigen, wenn man irgendwann wieder nach Italien reisen kann, liegt am Fuß des Kapitolshügels unterhalb des kaiserlichen Palastes. Im ersten Jahrhundert nannte man es das Tullianum oder das Marmertinum, das marmertinische Gefängnis. Es ist wohl auch das Gefängnis, in dem Petrus bei verschiedenen Anlässen eingesperrt war. Der römische Historiker Gaius Sallustius beschreibt es folgendermaßen, Zitat: Wenn du weiter einen kleinen Weg zur Linken folgst, ist dort ein Ort namens Tullianum. Das liegt etwa 3,5 Meter unterhalb der Erdoberfläche. Es ist von allen Seiten mit Mauern umgeben. Darauf findet man eine Kammer mit einem steinernen Gewölbedach. Verwahrlosung, Dunkelheit und übler Gestank lassen es grässlich und angsteinflößend wirken. Zitat Ende. Das Tullianum wurde ursprünglich gebaut als Zisterne, um Quellwasser zu sammeln und später zur Sammlung von Abwasser. Die Abwässer des Kaiserpalastes wurden da gesammelt. Und wenn du schon mal zu Hause, ich hoffe, du hast schon was gefrühstückt, Probleme mit deinem Abwasser hattest, dass die Dinge im Kanal landen, die da landen sollen, und sie vielleicht stattdessen zurückkamen in dein Badezimmer, also sowas schon mal erlebt, dann weißt du, was Paulus täglich hatte. Was für ein Geruch und was für eine Hygiene er an seinem Ort. Es war eines der gefürchtetsten Gefängnisse des Römischen Reiches. Man hat die Gefangenen hineingeworfen und wenn die Türen alle zu waren, war völlige Dunkelheit dort. Hingerichtet hat man sie meistens durch, wenn nicht verbrannt oder entsprechend ihres Verbrechens, durch Erwürgen und hat sie dann durch eine Tür, die es wohl auch noch zu besichtigen gibt, gleich hinaus in den Tiber geschmissen. Dieses Gefängnis, dieses Loch war ungefähr 10 mal 7 Meter groß. Ratten streiften dadurch, sie ernährten sich im Abwasser oder von den Leichenteilen im Tiber. An die Wände gekettet konnten die Gefangenen nicht gegen die Ratten sich wehren, die häufig an ihnen nagten. Ihr habt die Kinder zu Hause, das habe ich jetzt irgendwie gerade vergessen. Also es kommt so ein paar Teile. Ich habe noch einen Disclaimer für einen Abschnitt gleich, die ein bisschen, ja, FSK weiß ich gerade nicht sind. Also ja, es war ein grauenvoller, ekelerregender und unfassbar brutaler Ort. Das war ein römisches Gefängnis. Meist die Vorstufe zum Tod und darum hat man auch keine Nahrung den Gefangenen gegeben. Man wollte an diese Leute nichts verschwenden. Das heißt, du warst darauf angewiesen, dass deine Freunde oder du irgendwie durch Geld dir das erkaufen konntest, dass Leute dir was zu essen gebracht haben, dir was besorgt haben, was du brauchtest. Und von diesem Ort schreibt dieser Mann einen Brief. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es wäre 2000 Jahre später gewesen, dann hätte der seinem Facebook-Account den vielleicht öffentlich gemacht. Und was erwarten wir? Wir wissen, wenn wir den Philipperbrief gelesen haben, ich habe es ja auch eben schon vorweggenommen, wie positiv der ist. Was erwarten wir? Was schreibt so jemand? Was wäre normal? Was ist überhaupt normal? Und es gibt viele, ja viele Christen, christliche Frauen, die ich kenne, die schreiben Briefe an Leute, die im Gefängnis sitzen, um die zu ermutigen. Aber dass einer, der im Gefängnis sitzt, den nach draußen schreibt, um die zu ermutigen, einer, der in so einem Gefängnis sitzt, das ich noch nicht mal so nennen möchte, nach draußen schreibt und sich um die Leute sorgt, die in Freiheit, mehr oder weniger Christenverfolgung und so weiter natürlich, aber besser dran sind als er, das ist schon besonders. Seine Zeilen sind gekennzeichnet von einer positiven Grundstimmung, Äußerung der Freude, Aufforderung, sich zu freuen. Und der ganze Fokus von Paulus liegt auf dem Wohl der Leute, an die er den Brief schreibt, an die Gemeinde in Philippi. Er wollte ihnen erklären, warum er Epaphroditus zurückschickte. Ich möchte ihn gerne Eberhard nennen, weil ich habe zwar Epaphroditus geübt, kann das auch sagen, aber Eberhard, so für uns, dachte ich. Als die Gemeinde in Philippi gehört hatte, dass Paulus verhaftet worden war und in diesem Gefängnis steckte, haben sie nämlich eines ihrer Gemeindemitglieder, Eberhard, dorthin geschickt mit einem Geldgeschenk. Und man könnte sagen, liebe Buchhaltung, der Philipperbrief ist auch eine Zuwendungsbescheinigung sozusagen, eine Quittung, Geld ist angekommen, herzlichen Dank, kommt erst im vierten Kapitel, im letzten Kapitel des Briefes, aber das ist einer der Gründe, warum Paulus wohl den Brief verfasst hat. Er wollte ihnen danken, er wollte sie beruhigen und hat ihnen geschrieben, hey Leute, sogar hier kann ich evangelisieren. Na, lieber Siggi, liebe Christa, liebe Maria und so alle, die besonders evangelistischen Herzen, die mir gerade so einfallen, die ihr normalerweise hier sitzt, das wäre auch eure Freude, wenn Leute Christus finden. Ja, mit diesem Brief, dem Brief an die Philippa, kommt also Eberhard zu seiner Gemeinde zurück. Und wir lesen jetzt mal aus dem ersten Kapitel ein paar Verse. Ich lese ab Vers 3 und habe mich für die Neues Leben Übersetzung entschieden. Paulus schreibt: Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Es ist nur natürlich, wenn ich so empfinde, denn ihr liegt mir sehr am Herzen. Gemeinsam empfangen wir die Gnade Gottes, ob ich nun im Gefängnis sitze, im Gefängnis bin oder die Botschaft Gottes verteidige und bekräftige. Gott weiß, wie sehr ich mich mit der herzlichen Liebe von Christus Jesus nach euch sehne. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Erfüllt mit dem Guten, dass der Glaube in euch wirkt, denn auf diese Weise wird Gott geehrt. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Er tut das, was er später empfiehlt. Er konzentriert sich auf das Gute, auf den Dünger, den der Mist verursacht hat, in dem er gerade steckt. Und er lenkt sie vielleicht auch ein bisschen ab von dem Murren, von dem du uns eben auch abgeraten hast, dem Lobpreis. Ja und Amen dazu. Dankbarkeit, das Gute sehen, die Chancen erkennen mitten in der Krise und in den Nachteilen. Das ist der Blick, den Gott uns rät und den Paulus uns hier vorlebt. Vers 13, denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Dieser Satz klingt für mich ohne Bitterkeit und ohne sauren Nachgeschmack. Vers 14, doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Wir kennen das, dass wir uns mal schämen oder Angst hatten, über unseren Glauben zu reden, von Gott zu erzählen. Wie beschämend, das ist so eines meiner Ergebnisse gewesen, wo ich, also es ist vielleicht eh nur für mich die Predigt, habe ich mir so in der Vorbereitung gedacht, weil Gott so zu mir geredet hat. Ich habe den Philipperbrief jetzt so viele Male gelesen, die letzte Zeit, die letzten 14 Tage ungefähr, und habe mich so überführt gefühlt im Angesicht von jemandem, der so ein Leben, wie ich es lebe, selbst gerade jetzt nie kennengelernt hat, mit all dem Komfort und mit all den Bequemlichkeiten. Und ich habe mir mal einen alternativen Philipperbrief ausgedacht. Wenn du kleine Kinder oder ältere Kinder, wenn du Kinder bei dir hast, der Brief ist sehr derb und enthält Beschimpfungen und Worte, die ich eigentlich nicht mache oder versuche nicht zu machen in meinem Alltag. So, wenn du denkst, es wäre jetzt der Moment gekommen, lass die mal das Zimmer wechseln, dann weißt du jetzt Bescheid. Und was mich erschrocken hat, war, wie leicht es mir gefallen ist, diesen alternativen Brief zu schreiben, der einen völlig anderen Unterton und Inhalt hat als der tatsächlich reale Philipperbrief. Seid ihr bereit? Sind die Kinder weg? Oder wie auch immer, ihr erklärt ihnen dann, dass die Iris sonst sowas nett sagt vielleicht. Oder doch, das sagt die immer. Deswegen gibst du ja den Daumen nach unten. Ist auch in Ordnung. Ja, mein Mund war nicht immer nur Quell des Segens und ich bin eine Baustelle, wie du wahrscheinlich auch. Okay, jetzt geht's los. Philipperbrief. Facebook 2020. Paulus aus dem Knast. Hallo Leute, so langsam fühle ich mich schon von euch im Stich gelassen. Das bisschen Geld, das mir der Eberhard vorbeigebracht hat, ist schon verbraucht. Für Essen und um die Wärter zu bestechen. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie schlecht es mir geht in diesem dunklen Loch hier. Völlig abgeschrieben und vergessen. Die Ratten, das Abwasser, Mann, auf Gemeinde kann man sich echt nicht verlassen, wenn man gerade auf der Beliebtheitsskala nach unten segelt. Dann habe ich gehört, ihr seid wohl alle miteinander zerstritten, ha? Und es wimmelt nur so von Konflikten. Hätte ich mir ja eigentlich denken können. Echt traurig sowas. Kleine Anspielung auf Evodia und Syntyche, die studieren wir heute nicht, Teil des Philipperbriefs. Ich werde wahrscheinlich hier drin verrecken und kein Schwein interessiert es. Ihr habt's echt gut und keine Vorstellung davon, wie sehr ich leide. Fast täglich wird hier jemand rausgeholt, um erdrosselt zu werden und dann in den Tiber geworfen. Das versetzt mich echt in Panik. Seit sie gestern meinen Kumpel geholt haben, stehe ich am Rande einer, Klammer auf, das ist keine Anklage an Menschen, die mit Depressionen kämpfen, Klammer zu, am Rande einer Mega-Depression und bin völlig traumatisiert. Und das alles, nachdem schon fast der Eberhard gestorben wäre. Die Scheißrömer mit ihrem Weltherrschaftsgehabe, die müsste man stürzen und ihnen so richtig heimzahlen, den Schweinen. Halten sich für was Besseres mit ihrer Unterdrückungsdiktatur im edlen Gewand, reden Latein und schlachten die Leute ab, die ihnen ideologisch in die Quere kommen. Scheiß Cäsar und Senat, alles Idioten, die das Volk verdummen und missbrauchen, machtgeile Arschlöcher. Wenn ihr schon zu feige seid, eine Armee zur Revolution aufzustellen, sammelt wenigstens Unterschriften für meine Freilassung. Alles, was wir aufgebaut haben, Gemeinde und so, es macht doch überhaupt keinen Sinn mehr. Kaum einer bekehrt sich hier im Moment. Alle haben Schiss. Und in 100 Jahren erinnert sich keine Sau mehr an die christliche Gemeinde. Das ist alles so unfair und ungerecht. Keiner hat so schwer wie ich. Liebe Grüße, euer Paulus. Das Erschütterndste war, also es ging mir total flockig runter, muss ich jetzt mal so sagen, am Samstagmorgen. Lieber Gott. Okay, wir gehen weiter zum zweiten Gedanken, der auch den Titel meiner Predigt wiedergibt, unbeeindruckt. Nein, einen solchen Brief hat Paulus nicht geschrieben. Ist das nicht erstaunlich? Wie leicht haben wir diese Giftsoße im Mund? wenn uns nur ein Bruchteil von dem widerfährt, was dieser Mann durchhat. Unbeeindruckt ist das Wort, was mir eingefallen ist. Er ist so unbeeindruckt von all den düsteren Zukunftsaussichten, Umständen und vor allem von dem Unrecht, was ihm widerfährt. Paulus war unbeeindruckt, wir gehen Stück für Stück durch, von den wirtschaftlich praktischen Umständen, in denen er steckte. Philipper 4, Abvers 10, das schreibt er, das ist die Spendenbestätigung sozusagen. Ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Ich weiß, dass ihr um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Also er sagt nicht, ihr habt mir kein Geld geschickt, weil ich euch egal bin, sondern er ging vom Besten aus, was Liebe tut. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Du auch? Ich auch? Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Und jetzt kommt der Vers, den wir alle so fröhlich zitieren, in vielen anderen Zusammenhängen. Ich habe so ein Gummiarmband mir aus Amerika mitgebracht, da steht dieser Vers 13 auf Englisch drauf. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Also ich habe den Vers oft genommen, wenn ich dachte an Übernatürliches, was Gott durch mich wirken möchte. Ich habe den Vers gebraucht, um mit Herausforderungen, vielleicht Konfliktgesprächen oder anderen Sachen fertig zu werden. Aber ich habe nicht an den Kontext gedacht, in dem er hier steht. Und natürlich gilt diese Verheißung auch über diesen Kontext für die Sachen hinaus, die ich jetzt eben benannt habe. Aber eigentlich geht es darum, eine Unabhängigkeit zu entwickeln, eine Zufriedenheit zu haben, ein Glücklichsein, dankbar sein zu haben, völlig unbeeindruckt, unbeeinflusst von Dingen, die mir passieren, Sachen, die Leute mit mir machen, Widrigkeiten, Oppositionen, Feindseligkeiten, Nachteile, was auch immer. Völlig unabhängig davon zu sein. Bernd sagt dann immer, wie heißt das, der Proaktive hat sein eigenes Wetter in sich. Ne? Wir meckern nicht rum, wenn es regnet oder die Sonne zu heiß ist, sondern hey, unsere Haltung ist unabhängig von Dingen, ob gut oder schlecht, die uns widerfahren. Und das war Paulus. Ja, wir springen so ein bisschen. Ich habe mir hier mehr Verse noch abgedruckt. Er bedankt sich dann, Vers 18, für die Versorgung, für das Geldgeschenk. Und dann kommt Vers 19, den haben wir auch schon fröhlich zitiert. Mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Das ist ein Vers geschrieben für großzügige Geber. Das waren die Philipper. Und hey, wenn du das bist, dann ist das dein Vers. Paulus war zweitens unbeeindruckt vom Kontrollverlust und der absoluten Macht anderer über seine Lebenssituation. Also was mich als Heranwachsende so ein Stück weit in Rebellion gebracht hat gegen meine Eltern, so die letzten anderthalb Jahre vor meinem 18. Geburtstag, war so das Gefühl, andere bestimmen über mein Leben. Ich wollte meinen Schatz heiraten, durfte ich nicht, weil ich nicht 18 war. Habe ich ja dann doch durchgesetzt, eigene Geschichte. Wenn du mal krank warst oder operiert worden bist, wenn du gesundheitlich herausgefordert warst, wenn du vielleicht vor Gericht gestanden hast oder ja, wo du in einer Situation warst, wo ein anderer Mensch in der Position war, ein Entscheider zu sein über etwas, was in deinem Leben total den Unterschied macht, dann weißt du, was ich meine. Und Paulus, bei ihm ging es um alles. Es ging darum, sterbe ich morgen? Murksen die mich hier morgen ab? Und wenn wir keine Kontrolle haben, das ist so eines auch meiner Themen, wo ich erlebe, dass Gott mit mir arbeitet, gerade jetzt. Ich wollte mit Gott in meinen Gebetszeiten gern darüber sprechen, und wann ist denn die Krise vorbei? Zack, gib mir doch mal so ein Wort der Erkenntnis, dann kannst du das jedem erzählen und wir können uns vorbereiten. Ich wollte so gern die Kontrolle haben. Das war eigentlich das Thema. Es war weniger fromm als Sehnsucht nach Sicherheit, Sehnsucht nach dem Gewohnten, nach Zuverlässigkeit, nach dem, was ich kenne in meinem Leben die letzten 4,5 Jahrzehnte. Und das gab es aber nicht. Und Gott hat mit mir über ein anderes Thema geredet, nämlich über mich. und meinen Charakter. Ich weiß, deiner ist schon perfekt, aber meiner entwickelt sich gerade weiter. Und der Philipperbrief hat dazu beigetragen. Ohnmächtig, hilflos, wütend fühlen wir uns aufgebracht gegenüber Leuten, die bestimmen dürfen. Und hey, man kann Buße tun, wenn man rumgemeckert hat. Und von vorne anfangen, wie cool ist das denn? Paulus schreibt in Philipper 1, ab 27, ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur von euch höre, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern. Für sie ist das ein Zeichen, dass sie verloren sind, für euch dagegen ein Zeichen, dass ihr gerettet seid, und zwar durch Gott selbst. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam. Lass dich nicht einschüchtern, schreibt er. Und hey, wir wissen doch, das hat er an die Epheser geschrieben, einem anderen der Gefängnisbriefe, nicht Menschen sind unsere Feinde, nicht Fleisch und Blut, geistliche Mächte. Und natürlich hat der Teufel Spaß, wenn die Angst umgeht und Menschen krank sind, das ist ja sein Geschäft. Aber Gott hat einen anderen Plan. Und ich verrate dir was, Gott ist am Wirken. Und Gott ist mitten dabei, Auswege zu schaffen und Wege zu bahnen für dich, mitten in der Wüste, Kind Gottes. Paulus war drittens unbeeindruckt von der Aussicht auf den Tod. Er hatte keine Angst vor dem Tod. Hast du Angst vor dem Tod? Vielleicht gab es Situationen in deinem Leben, bei mir vielleicht extreme Flugzeugturbulenzen, wo ich schon mal dachte, könnte es jetzt gewesen sein? Dachte ich dann, wäre cool, geht ja schnell. War zumindest meine Fantasie. Und dann bist du bei Jesus und mit Bernd noch zusammen, doof für die Kinder zugegeben. Das war das Einzige, was mich gestört hat. Aber ansonsten dachte ich, cool, endlich sehen, was ich glaube. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 20, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus der Herr lebt, und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Dann 1 ab Vers 20 noch. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen muss, sondern dass ich immer wie bisher auch unerschrocken für Christus eintreten werde durch mein Leben. Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben. Aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich, und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wächst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Welche Freude der Glaube bringen? Welche Freude der Glaube bringen kann? Habt ihr das Zitat des jungen Mannes im Trailer vielleicht noch im Ohr? Ist das, was der Glaube an Gott uns bringt, so oder so ähnlich? Er war voller Wut. Verständlich. Und Paulus redet von Freude und dass es besser ist zu leben. Ich habe Menschen leiden sehen. Ich habe Menschen begleiten dürfen, die schwer krank waren. Krebs in vielen Fällen. Und ich habe es verstanden, dass es auch bei Menschen, die wirklich feste mit Jesus gegangen sind, deren Glauben ich bewundert und geschätzt habe, wenn es den Punkt gab, wo sie einfach nicht mehr wollten, wo sie müde waren, aufgrund der Schmerzen, der Behandlung, der Quälerei, und sie gesagt haben, ich will nicht mehr leben. Mein Vater hat das gesagt letztes Jahr, Mitte Dezember. Und es ist irgendwie auch in Ordnung. Und wenn du weißt, wohin jemand geht, darfst du getröstet sein. Aber welche Größe und welche Gottesbeziehung muss ein Mensch haben, in dieser Situation zu sagen, nein, ich will weiterleben, weil ich euch helfen will und weil ich weiß, dass es für euch wichtig ist. Die Todesfurcht ist die Mutter aller Ängste. Jede Angst endet im Extremfall da. Der Kontrollverlust endet in meiner Vernichtung, die andere beschließen. Die Angst vor Enge ist auch letzten Endes eine Angst der Bedrohung meiner Gesundheit und dem Tod. Der Hebräerbrief, ein kleiner Ausflug in ein anderes Buch der Bibel, 2, Vers 14 und 15, sagt, weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, Christus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Jetzt kommt ein super Satz. Die Neues Leben gibt es richtig gut wieder. Bleib voll bei mir, bitte. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Das ist was zum Auswendiglernen oder an den Spiegel kleben oder so. Jesus starb, damit du und ich, wir zwei, frei werden von jeder Angst. Sein Opfer hat Vorsorge getroffen für jeden Lebensbereich, für die Versöhnung mit Gott, dem Vater und die sozusagen, juristisch mal gesprochen, die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand, in den Zustand vor der Sünde mit allen Verheißungen, die Gott zu geben hat. Wir sind so frei von ewiger Verdammnis, wir, die wir glauben, frei von Krankheit, frei von wirtschaftlicher Armut, frei von inneren Schmerzen und Verletzungen, frei Liebe zu empfangen und auch zu lieben. Sogar die zu lieben, deren Macht, deren Handlungen uns Nachteile und Unrecht beschert. Jesus sagt in Lukas 6, doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde. Lukas 6, 27 ist das. Tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Na, sind wir zwei da schon angekommen, du und ich? Ist das deine erste Reaktion auf Beschimpfung, auf die Daumen nach unten, auf die Absage, die Ablehnung, die Unfreundlichkeit, die Benachteiligung? Paulus war, ich weiß gar nicht, wo ich bin, ich habe nur Punkte gemacht, viertens oder so, beim Unbeeindrucktsein. Unbeeindruckt von seinen eigenen Problemen. Er hat den Fokus auf dem Wohlergehen der anderen gehabt. In Kapitel 3, 1 schreibt er zum Beispiel, was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Das sind die Worte eines Mannes, der nicht von seinen Gefühlen beherrscht wurde, nicht von Launen, der nicht bitter war. Er hat über seine Gefühle geherrscht. Jesus hat gesagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Er sagt, wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was für ein Paradoxum. Und zuletzt war Paulus unbeeindruckt von Enttäuschung und negativen Erfahrungen der Vergangenheit. Hast du schon den Staub von deinen Schuhen geschüttelt, von deiner letzten Ablehnung, die du dir eingefangen hast? Hast du schon jedem vergeben, auf den du sauer warst, zu Recht oder zu Unrecht? Hast du schon deinen Groll losgelassen? Paulus, der Film, wenn du ihn dir anschaust, der skizziert so toll, wer er war. Ein Mörder und Verfolger der Christen, der selber die Seite gewechselt und zum Verfolgten wurde und der, so sagen es die Geschichtsschreiber, am Ende für seinen Glauben wirklich gestorben ist und hingerichtet wurde. Wahrscheinlich in Rom. Und ich stelle mir so vor, wie er das mit einem zumindest inneren Lächeln nimmt, dass ihm das widerfährt, was er anderen angetan wird. Und eine der stärksten Szenen in dem Film ist am Ende. Du siehst vorher immer so Flashbacks in sein altes Leben, wo er Menschen zu Tode gebracht hat, Christen. Und dann siehst du ihn, wie er stirbt, wie er in den Himmel kommt und diese Masse von Menschen, Kinder, Frauen, Männer, die er umgebracht hat, kommen jetzt nicht mehr blutverschmiert, deren Leben er auf dem Gewissen hat. Sie kommen ihm entgegen, lachend, voller Freude, um ihn zu umarmen als ihren Bruder. Feindesliebe geht auch vorher durch Jesus und den Heiligen Geist. Und es ist unglaublich beeindruckend, sich dieses Vorbild intensiver anzuschauen. Er hat nicht darüber nachgedacht, was für ein Schwein er war. Was er getan hat, war ihm ja dann voll bewusst. Sein Versagen. Seine Identität war nicht, wer er mal war und was er verbrochen hat in seinem alten Leben, sondern wer Christus aus ihm gemacht hat. Auch Enttäuschung von anderen. Du liest in der Apostelgeschichte, ich weiß nicht genau, da stehen so Sachen wie, alle haben mich in der Gegend verlassen und Alexander der Schmied, das war sowieso die übelste Kanone und alle möglichen Beispiele. Er hat Dinge erlebt, die Jesus auch erlebt hat. Er wurde gesteinigt und hat Schiffbruch erlitten. Also, ich meine, der Mann hat was durch. Das habe ich noch nicht und du vielleicht auch nicht. Und er schaut nicht auf all das, was war, von ihm und von anderen. Er schaut nach vorne, wenn er schreibt. Und das sind meine drei Verse. Bei denen saß ich gestern in meiner Küche, als ich die letzten Sätze schrieb für die Predigt und habe einfach eine Weile geweint, weil es mich so bewegt hat, Paulus vor meinem inneren Auge zu sehen und das hier zu lesen. Er schreibt Philipper 3, Vers 12. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. So versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Wenn du nicht mehr fähig bist zur Selbstkritik und der Heilige Geist dir lange nichts mehr gezeigt hat, wo du Buße tun solltest, liebe Freundin, lieber Freund, frag Gott, an welchem Punkt des Weges du dich verlaufen hast. Vielleicht nicht täglich, aber hey, mir ist es, wie wenn ich, während ich das vorbereitet oder den Philipperbrief generell studiert habe, mir ist es, wie wenn ich vor einem Spiegel stehe und ich sehe mein Gesicht und hinter mir, so schräg neben mir, steht dieser Mann, dieser Paulus und ich sehe ihn und ich sehe mich und ich staune, wer er ist und ich sehe, wer ich bin und wo ich Hilfe brauche vom Heiligen Geist und Buße tun muss und Entwicklungspotenzial besitze. Und das ist gut. Wenn der Heilige Geist dich überführt, der macht dich nicht fertig. Der macht dich nicht zur Schnecke. Der sagt, hey Schätzchen, das kannst du viel besser. Ich zeig dir mal wie. Und mein letzter Gedanke, mein dritter Punkt, der ist recht kurz. Ich habe ihn genannt, weg vom Jojo-Effekt. Nein, wir reden jetzt nicht über Diäten. Auch nicht über dieses, kennt ihr das überhaupt noch so, alle, die in den 90ern, dieses, ich habe das nie hingekriegt. By the way, wenn wir schon so bei den offenen Bekenntnissen sind, wir sind immer unten geblieben, das doofe Ding. So meine Freunde in der Schule, die haben immer so, ich habe dann immer zu Hause und habe es nicht mitgenommen. Ich dachte, so sieht ja jeder, dass das bei mir nicht funktioniert. War nicht meine Stärke. Was ich meine ist, weder das noch der Effekt, paar Kilo runter, mehr Kilo drauf. Ich meine das Emotionale. Ich meine das Jojo-Ding, in dem viele Menschen, auch viele Christen sich noch bewegen. Dass die Gefühle so stark sind, die Seele so fett, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Die Seele viel mehr Einfluss hat als dein geistlicher Mensch. Und das sollte umgekehrt sein. Bernd würde jetzt sagen, der Geist muss die Lokomotive sein und die Gefühle der Anhänger. Also nimm die Metapher, die dir passt, die dir hilft. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, manipuliert von allem, was deine Gefühlsknöpfe drücken kann. Die neueste Nachricht, der Anruf von Person Y. Paulus ist völlig unbeeindruckt, er ist frei davon. Ja, und meine Frage zum Schluss, was macht das mit dir, was du gehört hast, wenn du über Paulus nachdenkst? Ich kann dir sagen, was es mit mir macht. Wenn wir hier genau hinschauen, Paulus beobachten, eigentlich habe ich das schon gesagt, was hier steht, sein Herz erkennen, dann verändert sich unser Blick, unsere Perspektive. Unsere eigene Härte wird offenbar, unser Unglaube, unsere Lauheit. Weißt du was? Es ist nicht die Zeit, war es noch nie, ein Luschi-Christ zu sein. Laut zu sein, im Verborgenen rumzudümpeln und keinem zu sagen, wer dich gerettet hat. Das heißt nicht, du musst zwangsevangelisieren, das meine ich nicht, es ist auch nicht die Keule. Aber es ist eine Entscheidung, die du triffst und vielleicht erneuerst, zu sagen, habe ich jetzt nicht im Predigtskript drin, wie Paulus will ich sagen, alles andere ist für mich eigentlich Dreck. Christus, für ihn zu leben, ist, was mich wirklich interessiert. Das kann bei dir und bei mir und bei anderen völlig unterschiedlich aussehen. Ich habe die nächsten Pops werden cool, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wir haben schon so die Themen geplant und ein Teil davon wird ein prophetisches Wort sein von einer Freundin aus dem Ausland. Da geht es auch darum, ganz für Jesus zu leben. Total spannende Gedanken, die habe ich euch übersetzt oder bin noch dabei, sie zu übersetzen, die will ich mit euch teilen. Es ist keine Zeit, um feige zu sein, Komfort zu suchen. Wenn ich das Bild des Mannes, dessen Texte wir heute gelesen haben, so anschaue, dann merke ich, wie es verschwimmt und wie ich gar nicht mehr den Mann Paulus sehe, sondern wen? Ihr wisst es, ich sehe Christus, der in ihm eindrücklich Gestalt gewonnen hat. Wenn du ihn anschaust, dann siehst du die Liebe, die sich selbst vergisst und einfach nur noch den anderen im Blick hat und bereit ist, sich für das Wohlergehen des anderen aufzugeben. Ja zum Leben zu sagen, wo der Tod für ihn die beste Alternative wäre. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 13, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und im gleichen Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, sagt die Schrift, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist das Allerwichtigste. Ich lade dich ein, deine Augen mit mir zu schließen und ich will kurz beten. Heiliger Geist, ich danke dir für dieses Wort Gottes. Ich danke dir für diesen wundervollen Brief und all die anderen Texte, die Paulus uns im Neuen Testament hinterlassen hat. Herr, sag ihm einen schönen Gruß da oben. Wir denken gerade an ihn und lernen. Danke, Herr, für dieses Vorbild. Danke, Jesus. Danke, 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 dass du uns hilfst, die Männer und Frauen zu sein, von denen du träumst, die keine Meckerbriefe schreiben und Anklagen und Vorwürfe und Misstrauen hegen, sondern die voller Dankbarkeit, Frieden und Freude sind, gleichgültig, in welcher Situation wir uns befinden. Und Herr, wir kommen vor dich. Du kannst zu Hause deine eigenen Worte machen und wir tun Buße. Herr, wir tun Buße, ich tue Buße, wo ich nicht diesem Bild entsprochen habe, wo ich versagt habe, wo mein Mund giftige, angstvolle, sorgenvolle Worte gesprochen hat, mein Herz voll war mit diesen negativen Dingen. Und wir wenden uns dir zu, dem Gott, der uns Feindesliebe nicht nur gelehrt, sondern vorgelebt hat auf noch eindrücklichere Weise, weil was du aufgegeben hast, war größer als das, was Paulus aufgegeben hat. Dein Schritt zu uns hinab war unendlich groß. Und Jesus, wir wollen nicht müde werden, dir zu danken für Golgatha, dir zu danken, dass du uns alle unsere Sünden vergibst, alle unsere Krankheiten heilst. Danke, Gott, dass alle Versprechen in deinem Wort, in Christus, Ja und Amen geworden sind. Du hast deinen Stempel draufgedrückt und gesagt, ich meine das wirklich so. Komm und hol's dir im Glauben ab. Und wenn du Gott noch gar nicht kennst oder du merkst, ich will neu diese Hingabehaltung an Gott mir holen, will Lauheit und Luschi-Christsein hinter mir lassen, dann lade ich dich ein, das folgende Gebet mir nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Lebensschuld. Mach mich rein. Lass mich ein neuer Mensch sein ab heute. Durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Jesus, ich will dir folgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Hey, wenn du das erste oder zum wiederholten Mal gebetet hast, dann ja, lass uns das wissen. Wir freuen uns. Schreib uns einen Kommentar, schreib uns eine Mail an Pastor oder auch Pastorin, das bin dann ich, @cclm.de. Wir freuen uns. Wir unterstützen dich gerne auf deinem Weg mit Gott, aber du entscheidest, wie viel und wie weit. Frag doch Gott auch, was er dir vielleicht noch sagen möchte. Bleib mit ihm im Gespräch. Ich werde dir das Handout auch mit dem nächsten Pop rausschicken. Studier das nochmal nach. Vielleicht könnt ihr das, wenn ihr euch online über Microsoft Teams mit eurer Kleingruppe trefft, auch nochmal durchgehen und gemeinsam darüber nachdenken, was es heißt, Jesus so nachzufolgen, wie Paulus das tat. Ja, was wir jetzt tun, wir feiern zusammen das Abendmahl. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Wir sind das.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.